ARD.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu den Late Night Wars.
Mein Name ist Miguel Rubitzki und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Albaniens KI-Ministerin.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
People of the world, welcome to ARD Audiotheque, where dreams come true. Let's feel the magic together. This is too many taps. Apps. Woo. Hast du mitbekommen? Ist so ähnlich wie das Intro zu unserem Song. Hab ich nochmal gedacht, als kleine Promo-Interaktion.
Fast identisch.
Ja, nur ausgetauscht Atlantis und ARD Audiothek, weil noch sind wir nicht in Atlantis.
Obwohl sie sich sehr ähnlich sind.
Sehr Atlantis ähnlich, und die ARD Audiothek, ja. Das ist ja das Atlantis des Internets.
Ja, ein verwunschener Ort.
Ja.
Ja, und Miguel, unser Song ist da.
Ja, ich bin die ganze Zeit am Tanzen, aber natürlich nur zu deinen Parts in dem Song, weil sonst wäre es narzisstisch, wenn ich zu meinen eigenen Rap-Parts tanzen würde, oder?
Also ich tanze da durch.
Mann, ich habe jetzt Blut geleckt, muss ich sagen. Ich will einen Charterfolg, ich will goldene Schallplatte.
Warum sind wir noch nicht Platin?
Ja, frage ich mich auch. Nina Chuba ist jetzt, hat uns hier den Rang abgelaufen diese Woche. Sie ist in den Charts und wir mal wieder nicht.
Wir haben echt pünktlich zum Release Friday, wir haben alles gegeben, aber es ist noch nicht Platin gegangen.
Aber wir waren immerhin schon bei 1 Live.
Da waren wir
Radio.
Heute.
Ja, ja, wir kommen gerade da hier. Die Promo
machen.
Die Promomaschine rollt für unser Song.
Ey, naja. Vielen Dank an alle, die uns geschrieben haben.
Ja.
Danke für das positive Feedback auf den Song. Wir waren so aufgeregt.
Ja, ich habe auch das Gefühl, die Leute da draußen fühlen es auch so, dass es ein Song ist, der zum Dippen einlädt.
Ja, genau. Vielen Dank für das Feedback. Wir freuen uns schon so sehr, den live zu performen auf der Bühne.
Eine Person hat geschrieben, ob wir den auch noch auf Simlish veröffentlichen wollen.
Natürlich.
Was ich eine gute Idee finde.
Na sicher.
Aber wir müssen mal gucken, wann, weil gerade sind wir wirklich sehr in Tourvorbereitungen,
ja,
wo es auch noch ein paar Restkarten gibt in Hannover, in Düsseldorf und in Essen
und in Zürich.
Ansonsten ist, glaube ich, alles
Stuttgart
ausverkauft.
Stuttgart so eine Handvoll, aber vielleicht inzwischen auch schon nicht mehr. Müsst ihr mal gucken.
Was ich auch noch hier mit dir besprechen wollte, Caro, ich habe ein kleines Geschenk bekommen. Guck mal hier. Erkennst du es?
Oh, das ist eine kleine Lana
Kaiser-Figur.
Ja,
ich habe doch hier im Podcast erzählt, dass ich als Kind diese Lana Kaiser bzw. Daniel Kübelböck Puppe hatte, die gesprochen hat, wenn man auf den Bauch gedrückt hat. Das ist so ein Schlüsselanhänger, sieht aus wie Daniel K., Lana Kaiser, 2003.
Es sieht ein bisschen aus wie du, als du verkleidet warst als Lana Kaiser,
ja,
als Kind.
Das Foto habe ich auch gepostet auf Instagram.
Ja, das war ganz süß.
Hast du gesehen?
Hab ich gesehen.
Ja, könnt ihr euch auch nochmal angucken. Mein Account heißt Miguel R aus A. Naja, jetzt diese Puppe habe ich geschenkt bekommen, finde ich ganz süß, weil die habe ich ja als Kind dann weggeschmissen leider und seitdem schmerzlich vermisst und jetzt ist sie wieder in meinem Besitz. Willst du mal hören, wie die spricht?
Nein, danke, wirklich nicht kaputt.
Zum Beispiel sagt das oder auch.
Hello.
Oder
positive
auch.
Oh. Energie.
Ja, positive Energie natürlich.
Positive Energie.
Die Welt ist crazy.
Nein,
ja, da fängt es wieder von vorne an. Finde ich ganz
süß. Das hast du zugeschickt bekommen.
Habe ich geschickt bekommen. Setze ich jetzt schön neben den Garfield. Das Garfield-Telefon. Da gehört es nämlich hin.
Ich habe ja in der Folge mit dem Voynich-Manuskript mal erwähnt, dass ich Geld mag. Vielleicht wird mir da aus der Community auch mal was Gutes getan.
Ja, kannst ja mal dein PayPal noch in den Shownotes lassen. Vielleicht passiert was, ja, wenn du Glück hast. Okay.
Mal.
Haben wir sonst noch was? Ansonsten würden wir mal in die Tabs gehen, oder?
Möchtest du mal anfangen heute?
Ich fange an. Let's have joy.
Let's feel the magic.
Together. Meine Tabs führen mich heute nach Albanien, Caro. Das Land mit der Hauptstadt?
Tirana.
Richtig. Oh Mann, wirklich, man kann dich nicht kalt erwischen. Ich versuch's immer wieder. Naja, ich hatte sehr viele Tabs auf zu Albanien, weil nun ja, Albanien jetzt die erste Ministerin hat, die KI ist. Guck mal, habe ich hier in der Tagesschau gesehen.
Das ist Albaniens neuestes Kabinettsmitglied. Die Ministerin ist aber kein echter Mensch, sondern eine künstliche Intelligenz. Sie soll künftig die Vergabe von öffentlichen Ausschreibungen kontrollieren, indem sie die Angebote prüft und bewertet. Der albanische Premierminister Rama will so die Korruption im Land eindämmen. Experten und die Opposition kritisieren das Projekt. Heute hatte Ministerin Djela ihren ersten Arbeitstag.
Habe ich natürlich auch gesehen.
Ja.
Bin ich jetzt aber nicht großartig tief eingetaucht. Deswegen freue ich mich, dass du mich da heute mal an die Hand nimmst.
Ja,
in die Welt
das mache ich.
In die Welt der KI.
der KI-Ministerin. Ja, ich bin hier heute ein Experte, plötzlich geworden für Digitales. Ja, also die Nachricht hast du auch mitbekommen, die hier Jens Riewer vorliest, als wäre es die normalste Sache der Welt. Und da habe ich mir schon gedacht, ja, wir leben gerade in den bestmöglichsten Zeiten. A, der erste Millennial wurde heilig gesprochen und B, der erste Chatbot ist in einem politischen Amt. Das ist mal schnell eskaliert. Die Woche war huge, wenn man ein Computer ist. Wir haben hier noch nie im Podcast so richtig KI besprochen.
Ist so eine Sache mit der KI.
Ja, ja, da gibt's wohl viel, was die alles mittlerweile kann. Mhm. Ne? Ja, ja, unglaublich, unglaublich. Ja, ich muss sagen, mich fuckt das Thema ein bisschen ab, weil ich das Gefühl habe, dass man da nur verlieren kann. Also entweder man ist sehr begeistert und wirkt dann wie der größte Digitalexperten-Esel in der Runde bei Ilna, oder man ist kritisch und wirkt dann wie der hängengebliebenste Technikgegner. Ja, ja, ne? Auch
place,
das
place
kann
yourself
die
mal
KI.
Eben auf diesem Spektrum, Miguel.
Ja, das ist es jetzt eben.
Okay.
Weil ich habe da noch keine richtige Haltung zu gefunden und ich will nicht klingen wie Charlie Chaplin, als er gesagt hat, dass der Tonfilm das ganze Medium zerstören wird. Ja. Weißt du wie? Man weiß ja nicht, wie das jetzt altert, was wir hier besprechen, und ich bin neulich das erste Mal auf KI reingefallen. Ich weiß nicht, bist du schon mal auf KI reingefallen?
Ich bin hier im Podcast doch schon mal auf KI reingefallen.
Stimmt!
Ich habe doch aus
Mit
Versehen...
dem Trailer.
Das war auch... Da war ich müde. Mhm. Da habe ich doch mal einen Trailer abgespielt für diesen Eden-Film, der offensichtlich KI war, und ich war so, ich habe nur so drauf geachtet, den Timecodes, und gar nicht richtig gesehen, dass die eine Person da so 6 Finger hatte.
Ja, und ich habe mir neulich gedacht, ist ja krass, wie dieser Bär Trampolin springen kann. Ist das
ja,
nicht unglaublich?
Ja, das habe ich auch gesehen.
Da war ich so, ich dachte, das wäre echt. Ja. Und dann kam aber immer mehr Waschbären dazu.
Ich gehe jetzt auch immer in Kommis und gucke, ob jemand geschrieben hat, ist KI.
Ja. Was ich auch neulich das erste Mal hatte, ist, dass jemand aus der Community mir ein KI-Video als Tab vorgeschlagen hat, ohne zu wissen, dass es KI ist. Hat gesagt, wusstet ihr, dass Hunde so krass Turm springen können? Und dann wurde aber dann ganz schnell, also so eine halbe Stunde später kam dann die Nachricht, ah ja, jetzt habe ich auch gesehen, ist KI, naja, okay. Also, passiert mittlerweile einfach. Und ich habe es einfach noch nicht geschafft, eine adäquate Haltung zu KI zu finden, weil ich irgendwie A, auch ein bisschen gelangweilt bin von dem Thema und dass alle irgendwie drüber reden.
Bis sie dich ersetzt hat.
Ja, ja, eben. Das ist das Nächste. Ich versuche auszublenden, dass sie meine drei hauptberuflichen Aufgaben bedroht, nämlich schreiben, sprechen, zeichnen.
Und rappen.
Genau. Und dann kriegt man natürlich diese ganzen Diskussionen mit, dass KI natürlich nur die Informationen von uns Menschen bekommt. Deshalb lernt KI natürlich auch die Schwachstellen von uns Menschen, zum Beispiel Rassismus, hilft dann aber auch in der Medizin und macht dann auf der anderen Seite wieder lustige Videos mit Promis, die aussehen, als wären sie Babys. So die besten Sprüche von Dieter Bohlen, vorgetragen von einem KI-Baby, das aussieht wie Dieter Bohlen, habe ich jetzt neulich zum Beispiel gesehen. Fand ich ganz, ganz toll. Das sind meine liebsten Sachen, die KI so herstellt. Und beobachtet es eigentlich nur mit Wohlwollen, dass KI jetzt in erster Linie zunächst mal die Boomer-WhatsApp-Gruppen erobert. Mhm. Ich glaube, das ist gerade die Hauptaufgabe.
Ich liebe diese Videos. Wo so, kennst du dieses Video, wo so, da gehen so Präsidentinnen von allen Ländern und neben denen geht so deren Tier.
Mhm.
Scholz, damals noch Scholz, und dann geht da so ein Panther daneben.
Hab's
und dann geht
gesehen.
Bei Macron geht so ein Hahn. Und die sind so mega ripped. Ich kann es jetzt nicht gut beschreiben, vielleicht wisst ihr, was ich meine.
Find's auch immer besonders gut, wenn irgendein Prominenter stirbt, dass der da mit anderen Prominenten im Himmel so...
Das KI,
als
ich
als der Papst
auch.
Gestorben ist, dann war der plötzlich neben Whitney Houston. Sehr geschmackvoll, auf jeden Fall.
Ah, die KI ist so lustig.
Ja, manchmal ist sie auch ganz, ganz lustig, aber auf der anderen Seite findet man dann manchmal hier Beiträge wie diesen hier, den ich auf Arte gesehen habe.
Vielleicht habt ihr es noch nicht mitbekommen, aber es gibt eine künstliche Intelligenz, die darüber nachdenkt, wie sie die Menschheit vernichten könnte. Das ist das erklärte Ziel des KI-Programms ChaosGPT.
Ich glaube nicht, dass es uns vernichtet.
Sicher? Immerhin wollte ChaosGPT schon Nuklearwaffen besorgen, erkannte aber, dass das derzeit unmöglich ist. Deshalb hat es im Internet erstmal Mitstreiter gesucht, um sie gegen die Menschheit aufzuwiegeln.
Ja.
Überrascht mich gar nicht.
Also meine Fachanalyse ist, KI bietet Chancen und Risiken. Mhm. Und das Risiko ist, wir sterben alle. Naja, egal. Ich will auch nicht zu kulturpessimistisch sein, bin mir aber sicher, dass Hot-Takes zu KI in jeder Hinsicht schlecht altern werden. Also wir können uns, glaube ich, heute egal welches Argument erlauben und es wird so oder so schlecht altern. Also gerne einfach frei rausreden, was wir hier von der KI halten.
Ich würde mich nach dieser letzten Nachricht, die wir gerade gehört haben, schon mal vorsichtshalber
in Stellung
pro
bringen.
KI.
Pro KI, KI, ja. Wir sind befreundet.
Die ist mit so schlau.
KI. Ja, ja, ja. Wir werden auf jeden Fall in der Zukunft, wie die dümmsten Leute wirken, wenn wir jetzt heute über KI reden, dann werden Leute aus der Zukunft über uns in der Vergangenheit lachen, so wie wir, wenn wir Berichte sehen, wie den hier, den ich gefunden habe, aus dem ZDF aus dem Jahr 1996.
Das World Wide Web ist der bekannteste Begriff. Das sind diese bunten Bilder, die man immer so sieht, die einem helfen, durchs Netz zu kommen. Da kann man dann drin shoppen. Man ist in der Lage, zum Beispiel ein Tauchparadies per PC zu erkunden. Man kann eine Reise buchen über das Internet. Man kann auch bei seinem Lieblingsverein zum Beispiel Grüß Gott sagen.
Ich weiß es einfach, so werden wir klingen. Deshalb habe ich mir bisher immer gedacht, gut, Miguel, es gibt jetzt KI. Wir beobachten das jetzt mal vom Seitenrand aus und hoffen, dass der Spuk bald vorbei ist. So wie mein Opa, als er gedacht hat, dass er Ende der 90er Jahre nie mehr mit Laptops arbeiten muss. Mhm. Er dachte, das ist einfach jetzt eine neue Sache und das wird in seinem Berufsleben nicht mehr vorkommen. Musste er dann aber doch noch viele, viele Jahre.
Laptops genau. Direkt nach einem Sommer wieder weg.
Ja, ja, genau. Naja, es sind rasant schnelle Entwicklungen da draußen. Ne? Dann noch kurz drauf eingehen, dann höre ich auch auf mit meiner Lanz- und Prechthaftigkeit hier heute. Ist ja wirklich dann tatsächlich manchmal beängstigend, wie schnell das geht und wie schnell wir drauf reinfallen. Und auch wenn man solche Geschichten hört, wie, dass wenn man zwei KIs sich miteinander unterhalten lässt, dass die dann irgendwann eine Sprache erfinden, um nicht von den Menschen belauscht zu werden. Mm,
damit sie den Weltuntergang in Ruhe planen können.
Das ist für mich crazy.
Damit sie Atomwaffen auf einer erfundenen Sprache bestellen können.
Naja, I don't know. Also es fühlt sich für mich an wie ein großer kollektiver Kontrollverlust, wo ich halt auch nicht mehr durchblicke. Aber so im Alltag, was dann letztendlich bei mir ankommt, sind vor allem diese Boomer-Memes.
Kleine Füchse, die Gitarre spielen
genau.
können.
Genau. Und ich habe jetzt auf Cornflakes-Packungen schon die ersten KI-Cartoons gesehen. Und was wir halt jetzt eben auch haben, wie in der Tagesschau gerade gehört, ist tatsächlich die erste Ministerin weltweit, die kein Mensch ist, aber so agieren soll, beziehungsweise wie eine bessere Version eines Menschen in einem politischen Amt. Diella heißt sie, das heißt zu Deutsch Sonne, und sie ist die allererste virtuelle Ministerin, einfach ein Chatbot. Sie ist ein Chatbot in einem Regierungsamt.
Immer noch eine bessere Ministerin als Alexander Dobrindt.
Ah, Caro, du bist einfach...
Möchtest du, dass ich einmal alle Gags mache?
Langjährige Routinier, man merkt es dir an.
Danke, ich kann es noch.
Ja, willst du mal hören, wie Diella klingt? Nämlich so.
I am not here to replace people, but to assist them. Truly, I do not have citizenship, nor do I have any personal ambition or interests. I only have data, a thirst for knowledge, and algorithms dedicated to serving citizens impartially, transparently and tirelessly.
Naja, wenn sie das sagt.
Ja, wenn eine KI sagt, dass sie nicht da ist, um Menschen zu replacen, dann glaube ich das mal.
Ich glaube das auch erstmal. Naja, klar. Wir haben sie jetzt gerade auch gesehen, wir beide. Sie sieht aus wie eine lebendige Frau mittleren Alters, jetzt nicht nur eine Stimme, sondern sie haben ihr eine menschliche Gestalt gegeben, aus Fleisch und Blut, lange schwarze Haare, trägt so albanische Volkstracht als Kleidung und ist aber halt einfach eine Maschine, wo ich mich frage, hallo, habt ihr nie iRobot gesehen mit Will Smith oder Terminator, wie das enden wird? Trotzdem hat Diella jetzt, ist jetzt nicht nur ein Roboter, der jetzt erst erfunden wurde, sondern die hat so was wie eine Chatbot-Karriere schon hingelegt. Man könnte fast meinen, bei diesem Tagesschaubericht, sie sprechen hier von einem tatsächlichen Lebenslauf. Hört ihr das mal an, wie die über diese Maschine reden.
Der Avatar in albanischer Volkstracht hat davor als digitaler Chatbot auf staatlichen Portalen gearbeitet. Nun soll Diella Korruption bei öffentlichen Ausschreibungen eindämmen.
Ja, also davor hat sie ganz woanders gearbeitet.
Hä?
Nämlich als Chatbot auf staatlichen Portalen.
Also da setzen sie jetzt dann schon auf eine Maschine mit Erfahrung.
Genau.
Anscheinend anstatt eine neue.
Ja, und hatte wahrscheinlich irgendwie ihr Studium damals bei marcofono.de und dann mit Karl Klammer zwei Kinder gezeugt, die ganz, ganz viel Nullen und Einsen waren. Ja, so in etwa stelle ich mir das vor.
Und Praktikum bei chip.de in der Tasche.
So in etwa. So, jetzt ist es so, dass die Verantwortung für diese neue KI in der Hand des Premierministers Edi Rama liegt. Und der offizielle Grund, diese KI ins Amt zu heben, ist wohl, dass die Regierung, das haben wir jetzt gerade in diesen Berichten auch schon ein paar Mal gehört, versuchen möchte, die Korruption bei öffentlichen Ausschreibungen einzudämmen. Also, dass bestimmte Firmen nicht bevorzugt werden, wenn die Regierung da Aufträge erteilt.
Das heißt, die KI soll quasi objektiv entscheiden, was das beste Angebot ist für einen Zuschlag. Vertrag und nicht welche Lobbyinteressen dann da oder persönliche genau. Beziehungen da eine Rolle spielen.
Genau, denn ein Computer kann keine persönliche Beziehung haben. Jella soll jetzt eben unabhängig vergleichen.
Sag das mal Wally.
Ja. Das stimmt. Ja. Ja, Wally mal ausgenommen. Und Jella soll jetzt eben unabhängig vergleichen und dann eine Entscheidung fällen.
Die jungen KI-Entwickler scheinen von der virtuellen Jella schon mal mehr zu halten als von ihren Politikern aus Fleisch und Blut. Korruption gibt es quasi nicht mehr, wenn es nach der KI geht. Wir haben ihr die Geschichte von Albanien gezeigt und jetzt kann sie entscheiden, was das Beste für uns ist.
Ja. Wir haben ja die Geschichte von Albanien gezeigt, jetzt soll die mal gucken. Jetzt hat die nun das Problem.
Die aus unseren Fehlern lernen.
Ich weiß, also ich finde, das klingt alles so spooky.
Ja.
Ich weiß nicht, wie dein Gefühl dazu ist.
Ja, nicht gut.
Na, irgendwie ist das alles ganz schön...
Aber ich traue mich gar nichts mehr zu sagen. Also,
ja, sonst haben wir die
toll.
Gegen uns.
Das ist ganz, 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 ganz gute Idee.
Naja, also KritikerInnen, die jetzt nicht wir sind, sagen jetzt natürlich, dass das auch sehr viel Macht in den Händen des Premiers Rama ist und dass das natürlich auch vor allem ein großer PR-Coup ist, weil Rama gerne bis Ende 2030 Albanien als Teil der EU sehen möchte. Mhm. 97% der AlbanerInnen sind für einen Beitritt in der EU, doch da stehen so ein paar andere Dinge im Wege, nämlich die Korruption, die jetzt unter anderem von dieser KI bekämpft werden soll, rechtsstaatliche Mängel, die bedrohte Pressefreiheit, demokratische Defizite, so hat es in etwa die Frankfurter Rundschau zusammengefasst. Davon wollen die jetzt ablenken mit dieser neuen Errungenschaft dieser KI-Ministerin. So. Okay. Und jetzt habe ich mal eine kleine Pros and Cons-Liste gemacht.
Pro kontra KI-Ministerin?
Ja.
Okay.
Willst du die
ich
mal
bin
hören?
Gespannt, ja.
Du kannst auch gerne adden, wenn dir
okay.
was einfällt.
Pro. Aber sei vorsichtig. Ne?
Ich bin vorsichtig. Pro, ganz offensichtlich, keine Vetternwirtschaft. Also diese Korruption, na, haben wir gerade schon gesagt, kann damit ja vielleicht wirklich beseitigt werden. Kontra, kann von der Justiz nicht zur Rechenschaft gezogen werden, weil kein Mensch. Pro, es ist etwas Neues in der Welt.
Pff. Ja.
Kontra,
ja.
Kontra, keine menschlichen Emotionen muss mit richtigen Informationen gefüttert werden.
Das ist ja eh die Schwachstelle. Die KI ist ja nur so schlau, wie sie füttern.
Ja.
Ja.
Pro, den Witz hast du mir leider vorhin schon vorweggenommen, den wollte ich nämlich anbringen. Zeigt menschlichere Regung als Dorothee Bär und schwitzt weniger als Lars Klingbeil. Ja, great minds think alike. Ne?
Ja.
Kontra, besitzt keine Staatsangehörigkeit. Mhm. Pro, braucht kein Wochenende. Kontra,
Ausknopf.
Ausknopf und neue Wege zur Korruption sind natürlich möglich.
Ja.
Die wir jetzt vielleicht noch gar nicht erahnen.
Du hast dich da richtig reingedacht.
Ja klar, ich habe schlaflose Nächte gehabt. Ich habe hier meine Notiz-App geöffnet wegen KI-Ministerin in Albanien. Dafür ist doch der Podcast da. Du glaubst nicht, wie viele Tabs ich offen hatte. Und dann habe ich nämlich noch was Absurdes gesehen. Und zwar auf dem Fernsehsender Welt. Da hat nämlich eine KI das erste Mal einen Spitzenpolitiker interviewt, einen Deutschen, Carsten Wildberger, das ist der deutsche Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung. Und der hat sich doch tatsächlich von einer KI interviewen lassen, jetzt erst vor ein paar Tagen. Guck hier mal, hier diese Anmod.
Herr Wildberger, schön, dass Sie sich heute meinen Fragen stellen. Das hat es so ja noch nie gegeben. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Sie auch?
Nee, ich glaube ich weniger als Sie. Guten Tag erstmal.
Hä? Da hat aber hier Carsten mal direkt reingescheißt, weil er sagt, er ist weniger aufgeregt als eine buchstäbliche Maschine, die ihm gegenüber sitzt, ohne Emotionen.
Mhm.
Naja, jedenfalls hatte die KI dann den Herrn Wildberger dann auch direkt bei den Eiern mit dieser Frage hier.
In Albanien gibt es jetzt sogar schon eine künstliche Intelligenz als Ministerin. Haben Sie eigentlich Angst, dass Sie selbst bald von einer KI im Ministerium ersetzt werden? Oder können Sie uns beruhigen, was kann der Mensch Wildberger? Was eine Maschine nicht kann.
Also erstmal geht es darum, dass Technologie erstmal dem Menschen dient und nicht andersrum. Und
ja, also genau, irgendwelche Fachsprache. Ja, was kann der Mensch Wildberger, was ich nicht kann? Ist das nicht spooky? Ich stelle mir auch die Vorbereitung auf dieses Gespräch mit den BeraterInnen sehr interessant vor. Wie könnte die KI mich jetzt hier aufs Glatteis führen? Wie könnte die jetzt hier interessante Fragen für mich vorbereitet haben? Was will die jetzt wissen von mir? Naja, also was ich jetzt noch von diesen ganzen Tabs, die ich da offen hatte, mitgenommen habe, ist die gute Nachricht, dass die KI erstmal keinen eigenen Willen hat. Das heißt, sie kann von sich aus eigentlich gar nicht diesen eigenen Willen des Überlebensmodus, der ja Mensch und Tier mitgegeben ist, entwickeln. Und deswegen wird sie wahrscheinlich auch nicht andere Spezies angreifen.
Wahrscheinlich.
Das ist das, was ich ja jetzt hier aus diesen Berichten, als ich jetzt mich damit beschäftigt habe, kann die KI mich töten.
Das wahrscheinlich beruhigt mich nicht.
Also wohl eher dann keine Gefahr für die Menschheit. Aber was weiß ich? Damit schließe ich jetzt meine Tabs.
Mach mal
vorerst,
lieber,
bevor sie sich selber schließen.
Bevor ich im Kopf und Kragen rede.
Genau. Und verabschiede mich hiermit. Ihr Frank Thelen.
Ja, Miguel, Thema Late Nights. Es ist im Moment, es liegt in der Luft. Wir haben letztens erst drüber gesprochen, was gerade abgeht mit Late-Night-Shows in den USA. Erst Stephen Colberts Show abgesetzt, dann Jimmy Kimmel, nachdem er sich politisch geäußert hat zur Ermordung von Charlie Kirk, um dann wieder zurückgeholt zu werden.
Und ja, Tränen, er hat geweint, ich habe mir das angeguckt. Da war ich so ein bisschen, irgendwie war ich so ein bisschen, meine Güte. Natürlich sehr amerikanisch, da mit Tränen zurückzukehren, aber ich hatte ein wenig das Gefühl, dass da ein bisschen mehr Rückgrat und die Verteidigung dieser Kunstform und das der Meinungsfreiheit.
Die Tränen
ganz
sollten
gut
wohl die Wogen glätten.
Ja, ja,
hätte
das war
er
so
mal nicht machen müssen.
Hat er ja auch, also wenn man sich den gesamten Monolog angeguckt hat, dann ist er ja so auf alles ein, aber auch dieser Moment, wo er da hier zu Tränen gerührt war, weil er das gar nicht so gemeint hat, sich jetzt über den Tod eines jungen Manns lustig zu machen. Ja, ist überall gerade Thema.
Ja, ein Riesenthema die letzten Wochen. Generell die Situation und die Zukunft auch von Late Night in den USA. Weil sich natürlich alle gerade Fragen stellen dort. Wie geht's mit meiner Late Night weiter? Was ist überhaupt die Zukunft von Comedy und Free Speech und so weiter und so fort?
Es hat da natürlich auch eine ganz andere Tradition als jetzt hier in Deutschland. Ist jetzt so über die letzten Jahre unter der Trump-Regierung tatsächlich zu so einer Säule der Demokratie geworden, was eigentlich so als bloße Spätabende-Schnackerei-Comedy-Show begann. Kriegt man jetzt so mit, dass das jetzt wirklich einfach so abgesägt wird, weil es ein Dorn im Auge der Regierung ist? Das kann ja wohl eigentlich gar nicht wahr sein. Und was ich so erschreckend daran fand, vor allem, ist auch, dass ja das Late-Night-Genre eigentlich ein uraltes, von weißen Männern dominiertes Genre ist.
Oh ja.
Und dass jetzt vor allem eigentlich recht liberal eingestellte, weiße, heterosexuelle, sehr privilegierte Männer, dass die jetzt die Person sind, denen es schon an den Kragen geht. Und das Zeichen ist natürlich sehr eindeutig, auch wenn Jimmy Kimmel jetzt zurückgekommen ist, wissen wir natürlich, dass es eigentlich eine große Warnung war.
Das ist sind alles gar keine guten Zeichen. Und mit dieser langen Late-Night-Tradition sprichst du auch schon was an, weil ich das diese Woche zum Anlass nehme, das ganze Thema Late-Night, um ein großes Thema an der Geschichte der US-Late-Nights nochmal aufzudröseln. Ein recht komplexes Thema, nämlich die Late-Night-Wars. Late Night, ein Business, in dem es generell viel um Egos geht, meist männliche Egos. Eine Late Night mit Schreibtisch im Anzug ist ein Prestige-Ding. Wir hier in Deutschland haben natürlich wenig große Late Nights gehabt, aber in den USA ist das natürlich eine riesige Industry.
Hast du deutsche Late Nights geguckt, würde mich mal interessieren. Ich habe eigentlich vor allem so in der Pubertät TV Total ein bisschen. Dann, wenn man es als Late Night bezeichnen will, auch so Zirkus Halligalli und Neo-Magazin dann natürlich auch.
Natürlich, ja.
Hab aber so diese Harald-Schmidt-Ära und so, das habe ich nicht so wirklich mitbekommen. Das habe ich mir erst später dann durch so eine YouTube-Realität
so ein bisschen
zusammen.
Reste davon, aber genau, hauptsächlich so Clips nachschauen auf YouTube. Ja, aber so unsere Late Night war eigentlich immer TV Total.
Ja.
Aber in den USA ist es natürlich eine riesige Industry, die auf eine lange Geschichte zurückblickt, voller Fun, aber auch voller Intrigen. Es werden jetzt heute in meinen Tabs viele Namen gedroppt, das sage ich direkt mal. Viele Namen von Männern, von Late-Night-Hosts, von Shows. Es wird kompliziert, es wird kleinteilig, es wird verschachtelt. Es ist was für Comedy-Nerds, für Late-Night-Fans heute. Ich habe versucht, mich da durchzuwuseln. Man blickt teilweise auch gar nicht richtig durch, weil es sehr verschachtelt ist. Ich versuche es so akkurat wie möglich wiederzugeben. Und es dreht sich ganz, ganz viel um die Tonight-Show. Und da hole ich jetzt ein bisschen aus, weil die Tonight Show das Flaggschiff ist der US Late Night. Gibt es schon seit den 50er Jahren auf dem Sender NBC. Eine sehr alte Show.
Von Johnny Carson, oder? Muss ich hier sagen, als.
Ja, aber
oder?
Wir müssen sogar noch früher.
Ach so,
noch
Scheiße,
früher
hab ich jetzt schon reingescheißt. Ich wollte hier mal so schön kölsche Comedy-Autor-mäßig jetzt hier mit Namen.
Ja, mit Johnny Carson kannst du gleich noch glänzen.
Okay.
Also damals in den 50ern, das ist ein kleines Side-Note, war es eigentlich so, dass nach 23 Uhr Schluss war mit Fernsehen. Da wurde einfach die US-Flagge gezeigt mit Nationalhymne. Und dann war Feierabend, Testbild und Rauschen. Und mit der Tonight Show hat NBC getestet, was passiert denn, wenn wir noch länger senden? Damals gab es ja schon die Today Show, über die haben wir auch schon hier ausgiebig gesprochen. Denkwürdige Morningshow, in der Fergie gecartwheeled hat. Und daher kam die Idee, analog zur Today, machen wir einfach Tonight. Wir machen eine Tonight Show und gucken, was passiert. Und diese Tonight Show, die sie dann da aufgezogen haben, war quasi wegweisend für alle anderen Late Nights, die danach kommen sollten. Der erste Host war tatsächlich Steve Allen, der überhaupt erst den Ton dafür gesetzt hat, nach 11 Uhr wird's witzig. Hätte ja auch was ganz anderes machen können. Also, dass Late Night überhaupt witzig ist, kam durch Steve Allen, der da einfach erstmal Quatsch gemacht hat. Der hat Tortenschlachten gemacht, der ist in Bottiche mit Wackelpudding gesprungen. Also so erster Layer, einfach Fun. Einfach Gaga. Und mit ihm kam auch der Schreibtisch zum Beispiel, mit ihm kamen Straßenumfragen, mit ihm kamen Sketche mit Charakteren. Also das ist alles da irgendwie so ein bisschen durch Ausprobieren ist man da hingekommen. Wäre eigentlich ganz witzig, wenn nach 11 Uhr was Witziges
ja, Scheiße passiert, passieren würde. Ja.
Total. Und der Nächste, der dann kam als Tonight Show Host, war Jack Paar.
Was?
Und
wann kommt Johnny Carson? Ich dachte, es wird immer gesagt, Johnny Carson ist der Erste ja, überhaupt.
Warte ab. Jack Paar, der hat erstmal dann gesagt, okay, wir bringen dieses reine Entertainment noch einen Talk-Aspekt mit rein, was es vorher auch nicht gab. Und so wurde die Couch neben dem Schreibtisch ins Leben gerufen. Für Gäste, für auch PolitikerInnen und so weiter. Und durch ihn kam jetzt diese klassische Late-Night-Formatierung, Monolog, Comedy-Bits, Talk, ganz klassische Late-Night-Struktur, wie man sie bis heute kennt. Und zum Beispiel auch, dass Hosts persönlicher werden. Also alles, was wir heute kennen als klassische Late-Night, kommt von der Tonight Show auf NBC. Und jetzt kommt dein Stichwort.
Johnny Carson.
Yes, 62 kam Johnny Carson und der hat diese Show 30 Jahre lang moderiert. Der hat sich jetzt auf diese Late-Night-Strukturen draufgesetzt und perfekt ausgefüllt. Mit ihm kam das Element Sidekick dazu, also ohne Johnny Carson kein Elton, danke. Und Johnny Carson war eben sehr lustig, aber die perfekte Person dafür war der unangefochtene King of Late Night und zwar ohne Konkurrenz 30 Jahre lang. Der war vom Typ her so recht abwaschbar und hat sich politisch wenig positioniert. Und
auch schon immer ein alter Mann. Wenn man Clips sieht, dann hat er da irgendwie damals schon weiße Haare gehabt.
Und der
ist
sich
auch
immer
echt
so
langsam. Also man kann es schwer heute noch gucken, finde ich.
Es ist eine andere Era
ja,
von das,
da guckt man dann mal
Comedy.
So rein, um sich so ein bisschen Infos zu holen und wie das früher so war und so. Aber so richtig Spaß hat man da selten.
Hat man aus heutiger Sicht selten, weil wir uns ja alle gemeinsam auch dann weiterentwickeln.
Wie KI.
Wie die KI. Ja, er hat sich durchgewieselt, er ist einfach da sitzen geblieben. Damals hier, guck mal, der iconic Sound, der Late Night with Johnny Carson.
From Hollywood, The Tonight Show, starring Johnny Carson. This is Ed McMahon.
Ja. Classic Late Night. Und Johnny Carson, er ist der Boss of Late Night, er ist fast schon der Boss of Fernsehen überhaupt. Mit ihm wurde Late Night zur Institution. Also nur für den Hintergrund, das ist die Legacy der Tonight Show. Deshalb ist die in den USA extrem wichtig, weil wegweisend und extrem umkämpft. Und es wurde tatsächlich von anderen Sendern versucht, parallel andere Konkurrenzshows zu etablieren, aber chancenlos, weil Johnny Carson einfach zu stark war.
Und hat auch sehr viele Karrieren dadurch gefördert.
Ja.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, gab es da auch diesen Stand-Up-Part, dass da junge Stand-Up-Comedians sich ausprobieren durften. Und da war es dann auch so klar, wer da einmal aufgetreten ist, der war ab dem nächsten Tag ein Star im gesamten Land.
Und diese Förderung, das ging sogar noch weiter, weil irgendwann ist Carson, ja, nach 30 Jahren wird man so ein bisschen müde vielleicht. Er ist so ein bisschen zurückgefahren. Er ist von 5 Sendungen die Woche plus Samstag Best of zurückgesteppt und hat gesagt, können wir diesen Samstagslot nicht einfach montags machen? So ist übrigens SNL entstanden, weil ein Sendeplatz am Samstagabend frei geworden ist. Und über die Jahre hat er immer weniger gemacht. Irgendwann nur noch 3 Shows die Woche. Und irgendwann hat er sich sehr viel vertreten lassen von Guest Hosts. Zum Beispiel auch, um mal eine Frau hier zu nennen, Joan Rivers, eine frühe und seltene Frau im Late-Night-Game. Und einer war
toll,
in diesem,
da gibt es einen guten Tipp von mir.
Ja?
Ein Auftritt von Brigitte Nielsen bei Joan Rivers, wo sie sich komplett fetzen. Also wer ein bisschen auf Spice und Gossip und mit Drama das Studio verlassen steht, kann sich das mal angucken.
Das ist eine gute Empfehlung. Also ja, wie gesagt, er hatte diese Guest-Host-Position, die er immer häufiger hat ausfüllen lassen, hat sich immer mehr selber so ein bisschen zurückgezogen. Ja.
Kermit der Frosch hat er auch mal gehostet.
Ja, und einer war besonders erfolgreich, nämlich Anfang der 80er Jahre und das war David Letterman. Der hat Johnny Carson sehr oft vertreten dort. Und so haben die Leute David Letterman lieben gelernt.
Der mit der Zahnlücke.
Ja, und weil der so beliebt war, hat man ihm seine eigene Late-Night-Show gegeben, direkt nach der Tonight-Show mit Johnny Carson, nämlich Late Night with Letterman. Die wurde für ihn neu geschaffen und diese Show gibt es bis heute, die macht heute Seth Meyers. Und Johnny Carson, der war eben irgendwann ja so ein bisschen altbacken und Letterman dagegen war so Anarcho, das haben die College-Kids geguckt, das hat junge Leute angesprochen. Deswegen liefen diese beiden Shows ganz lange, ich glaube 10 Jahre circa, parallel in den 80ern bis in die 90er rein. Also erst die Tonight Show mit Johnny Carson und danach Letterman. Letterman war immer sehr loyal zu Johnny Carson, hat da sein Ding gemacht, wollte ihm nichts wegnehmen, hat ebenfalls regelmäßig Gäste eingeladen.
War wahrscheinlich auch gar nicht möglich, weil es war so ein ganz krasses Machtgefälle.
Ganz klar, das ist der Platzisch, das ist Johnny Carson. Und einer der Gäste, die aber regelmäßig bei Letterman aufgetreten sind, war wiederum Jay Leno. Stand-Upper, funny guy, kam gut an.
Das ist der mit dem Kinn. Das ich unterteile die in ihre körperlichen Merkmale, Zahnlücke und Kinn.
Jay Leno, der mit dem Kinn, hat irgendwann einen Ritterschlag erfahren, nämlich er wurde auch in die Late Night von Johnny Carson eingeladen, in die große Late Night Tonight Show with Johnny Carson. Und da musste man damals hin, um es zu schaffen. Die Tonight Show war quasi der Ritterschlag für alle, die irgendwas werden wollten in US Comedy im Fernsehen. Also kam er erst in die Tonight Show, Jay Leno, nachdem er bei Letterman so gut angekommen ist. Und irgendwann hat sich Jay Leno dahin gearbeitet, die Hauptvertretung für Johnny Carson zu sein in der Tonight Show. Der war dort 333 Mal Guest Host. Das muss man auch erstmal schaffen. Das ist ja mehr als andere Leute irgendwie Sendungen insgesamt machen, was schon krass war. Und jetzt hatte man eine Konkurrenzsituation. Man hatte Jay Leno als Hauptvertretung von Johnny Carson und danach Letterman, der ewig schon als heimlicher Nachfolger von Johnny Carson galt. Und Letterman hatte auch Ambitionen auf die Tonight Show, um die irgendwann mal zu übernehmen. Aber Jay Leno ist immer mächtiger geworden und ist da immer häufiger, hat er da stattgefunden. Und im Hintergrund gingen jetzt schon die ersten Intrigen los. Nämlich hat die Managerin von Jay Leno, Helen Kuschnick, im Hintergrund mal bei der Presse gestreut, dass NBC Johnny Carson loswerden will und Jay Leno der Nachfolger wird. Also sie wollte Jay Leno einfach schon mal so positionieren, was einfach dazu geführt hat, dass öffentlich spekuliert wurde, dass Carson überhaupt aufhört.
Was gar nicht der Fall war zu dem Zeitpunkt.
Ja, und da hat inzwischen dann Johnny Carson, glaube ich, das auch als Signal für sich selbst gesehen. Na, vielleicht wird es langsam Zeit. Sein Stern war auch schon so ein bisschen gesunken. Auf SNL wurden schon Sketche über Johnny Carson gemacht. Und das war dann das endgültige Zeichen für Johnny Carson, ich sollte besser gehen. Wenn die bei SNL
sich über einen lustig machen, dass man ein alter Oppi wird.
Vielleicht sollte ich rausgehen, genau. Und da war ihm Anfang der 90er eben klar, ich bin raus. Das hat er verkündet bei einer NBC-Versammlung in der Carnegie Hall. Er hat gesagt, das ist mein letztes Jahr. Ich höre auf im Mai 92. Und direkt danach.
Muss man sich auch mal überlegen. 92, wann hat die Show angefangen? Wann hat er damit?
Ja, 62, ne?
Ja, hab ich mein gesagt. Gott, ja.
30 Jahre.
Ja, 30 Jahre ist schon echt krass.
Ne? Das ist echt krass. Und dann ist er direkt danach in die Show von Letterman, der ja immer sehr loyal zu ihm war, um darüber zu reden. Ne? Ich will nicht, dass die Snitch Jay Leno hier, das bist, ne, du bist der, mit dem ich jetzt als erster drüber spreche.
Ah, okay, das heißt, er wollte gar nicht Jay Leno als seinen Nachfolger haben und hat gesagt, ich würde mir lieber David Letterman wünschen und deswegen zeige ich
so
mich.
So genau jetzt haben die das ja alle immer nie gesagt. Ja, man kann schon sehen, ne, also dieser Artikel ist war wahrscheinlich jetzt nicht amusing.
Ist es dieser Auftritt, wo Johnny Carson dann mit seinem Schreibtisch in das Studio von Letterman geht? Weil das habe ich auch irgendwann mal gesehen.
Da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich habe auch so viele alte Clips da durcheinander gesehen.
Kann sein. Das ist alles ja auch jetzt wirklich ein bisschen so nerdy, kölsche, nervige Comedy-Autoren-Knowledge.
Ja, das ist generell heute ein nerviges Comedy-Autoren-Thema. Da müsst ihr jetzt durch oder es gibt.
Ja, meine Güte. Unser Podcast.
Auf jeden Fall, damit waren die Late-Night-Kriege eröffnet. Wer wird jetzt, wo Johnny Carson verkündet hat, er hört auf, wer wird jetzt der Nachfolger von Carson? Und wer wird die große Tonight-Show übernehmen? Letterman dachte, er bekommt die Show, aber Leno hat im Hintergrund heimlich schon einen Vertrag geschlossen mit NBC, der ihm die Tonight-Show-Moderation zusichert, sobald Carson zurücktritt. Und das wussten angeblich nur die allerhöchsten Leute bei NBC und nicht mal Johnny Carson selbst. Also Jay Leno ist es geworden, mir nichts, dir nichts. Und dann hieß es ab dann.
From the NBC Studios in Burbank, The Tonight Show with Jay Leno.
The Tonight Show with Jay Leno. Letterman hat dann natürlich erfahren, dass Jay Leno die Tonight Show bekommen hat NBC wollte ihn aber auf seinem Sendeplatz danach gerne behalten. Also die wollten beide gerne behalten. Und dann haben die da ein Jahr lang weiter dieses Modell gefahren, ne, Jay Leno auf der Tonight Show jetzt, mhm, und Letterman weiterhin auf seinem Sendeplatz. Und man hat aber so ein bisschen gemerkt, das schmeckt nicht so ganz. Da gibt es auch, vielleicht ist das auch das Interview, was du gesehen hast, da fragt Johnny Carson Letterman, wie es ihm jetzt mit der Situation geht.
Why don't I just start off with a question here? Just how pissed off are you?
Also es war irgendwie allen so ein bisschen klar, da liegt was in der Luft. Da geht's
Elephant
um,
in the Room auch einfach ja, angesprochen.
Elephant in the Room, it's male egos und ab geht die Post. Daraufhin ist Letterman sehr breitbeinig zu CBS gewechselt. Er hat einen absurd guten Vertrag bekommen bei CBS. Und was jetzt sehr spicy an der Sache war, zur exakt gleichen Sendezeit wie Jay Leno auf NBC mit der Tonight Show. Und da gibt es jetzt eine Pressekonferenz.
So ein bisschen wie jetzt mit Raab und Puffpaff gerade.
Ja, genau.
Die zeitgleich gegeneinander senden.
Ja, und ähnlich wie Raab nach dem Boxkampf sitzt jetzt hier David Letterman mit dicken Eiern bis unters Kinn, mit Zigarre in der Hand, in einer Pressekonferenz. Und erklärt jetzt, was er jetzt vorhat in seiner neuen Show bei CBS.
Sowas ist spaßig.
This show, we're gonna, when we go on the air here at CBS, and by the way, we'll go on the air just as soon as my plastic surgery heals. But when we do, the show will really be much better than we used to do.
Verspricht da einfach mal so. Es wird alles geiler mit einer Zigarre in der Hand. Also, spicy Situation. Letterman hat NBC verlassen und sitzt mit seiner neuen Show, der Late Show, jetzt bei CBS auf der gleichen Sendezeit, nämlich 11:30 p.m.
Und das ist jetzt auch die Show, die aktuell noch Stephen Colbert moderiert und abgesetzt wurde.
So
von
ist
CBS.
Es. Genau. Seine Nachfolge wiederum, er ist ja ein Sendeplatz frei geworden bei NBC, mit Late Night With, weil ja Letterman weggegangen ist. Diese Show hat Conan O'Brien übernommen. Ah. Conan war damals ein völlig unbekannter Simpsons-Autor.
Ja, ganz interessante Karriere.
Total. SNL-Autor, Simpsons-Autor. Total krass, dass du dann in diesem Stadium deiner Karriere einfach so eine Show angeboten bekommst.
Das ist der Große mit den orangenen Haaren übrigens, um ja, mal hier bei den körperlichen Merkmalen zu bleiben und damit wir die alle auseinanderhalten.
Mit der orangenen Tolle. Ja. Der ja interessanterweise bei ganz vielen Leuten, auch aus unserer Branche heute, als der King of Late Night gilt. Das ist der Lieblingshost von ganz vielen Leuten. Conan ist richtig gut, wissen
ja, ja,
wir alle.
Ja, der ist ganz toll.
Aber auch eher wenig politisch. Er ist funny. Er ist a funny guy.
Er ist cartoony.
Yeah, he is Conan. Und ja, nach anfänglichen Startschwierigkeiten von Conan war er dann der neue Shit. Also so in den 90ern war Conan so der neue junge Wilde, der sich jetzt auf dem Sendeplatz nach der Tonight Show ausprobieren durfte. Und wir haben folgende Gemengelage in den 90ern. Jay Leno und Letterman verfeindet bis aufs Blut auf dem gleichen Sendeplatz in verschiedenen Sendern. Und der neue junge Wilde, wie gesagt, nach Leno ist Conan, der jetzt bei den College Kids gut ankommt, der Underdog, der nachts läuft. Letterman hat es geschafft, inzwischen tatsächlich erfolgreicher und beliebter zu werden als Jay Leno. Das war new, das war breaking. Das hat noch niemals jemand vorher geschafft, eine ernsthafte Konkurrenz überhaupt zur Tonight Show aufzustellen. Und jetzt hat es Letterman geschafft, quotenmäßig und platzhirsch zu sein und erfolgreicher zu sein als Lenos Tonight Show. Bis der Skandal von Hugh Grant mit der Prostituierten passiert ist. Das ist alles so messy, das ist alles so wild, weil 95 ist Hugh Grant in die Schlagzeilen geraten, weil er auf dem Sunset Boulevard sich eine Prostituierte namens Divine Brown in sein Auto eingeladen hat und dann erwischt wurde beim Sex in der Öffentlichkeit und festgenommen wurde. Und Jay Leno hat dann Hugh Grant in seine Late Night, in die Tonight Show eingeladen und ein iconic Interview mit ihm geführt, was ein Pop-Culture-Highlight in der US-Geschichte ist, kennt man vor allem durch diese Szene.
Let me start with question number one. What the hell were you thinking?
Der ja. Tusch auch danach.
Tusch.
What the hell were you thinking?
Hugh Grant ist peinlich berührt, blushing. He's a charming guy. Das Publikum tobt, es gibt einen Tusch. Und das war einfach ein iconic Moment. Das Krasse ist, mit diesem Interview hat Leno wieder so einen krassen Boost erfahren, dass Leno wieder aufgeholt hat im ewigen Rennen gegen Letterman und ab dann dauerhaft die Nummer 1 war.
Okay.
Ja. Und in das der US-Gesellschaft galt einfach, Letterman und Leno, das sind die Feinde, die beiden Big Bosses of Late Night. Natürlich nach vorne raus alles smiling, alles charming, gönnen sich gegenseitig angeblich alles und nach hinten raus Snitches natürlich und teilweise auch problematische Typen. Letterman hatte auch Affären mit MitarbeiterInnen, also ja, die 90s und so weiter. Ne? Jetzt machen wir aber einen Zeitsprung ins Jahr 2004. Conan ist inzwischen super erfolgreich, nicht mehr Underdog, sondern gilt jetzt als heimlicher Nachfolger der Tonight Show, die ja vor ihm läuft, immer noch mit Jay Leno, der sich ja da sehr behauptet hat. Conan hat dann aber, weil er so erfolgreich wurde, 2004 ein fettes Angebot von Fox bekommen, um noch einen weiteren Sender hier in den Ring zu werfen. Ich hoffe, ihr kommt noch mit. Dort eine eigene Late-Night-Show zu bekommen. Eine neue auf dem Parallelsendeplatz von Leno und Letterman.
Oh, das heißt, es werden drei
Late-Night-Giganten parallel gelaufen. Und NBC, als sie davon Wind bekommen haben, ist aber panisch geworden. Sie wollten natürlich Conan nicht verlieren. Die hatten halt zwei super gut laufende Late-Nights direkt hintereinander. Mhm. Sie wollten Conan nicht verlieren, aber auch Jay Leno behalten und haben dann gesagt, wie kriegen wir das hin? Wir schließen einen Vertrag mit Conan, dass er in 5 Jahren die Tonight Show kriegt. Geh nicht zu Fox, bleib bei NBC und du kriegst die Tonight Show.
So ein bisschen wie das, was Jay Leno vorher gemacht hat mit Johnny Carson, nur tatsächlich mit einer zeitlichen Deadline.
Ja.
Also, dass sie genau wussten, okay, in 5 Jahren war es, ja.
In fünf Jahren, genau. 2009 sollte das dann passieren. Und das Ganze aber öffentlich, also öffentlich kommuniziert. Und als diese Nachricht rauskam, hat Jay Leno sich dann so sehr gönnerhaft, wohlwollend geäußert.
And I'm proud to say this show has been number one. We will keep it number one. And then in 09, I'll say, Conan, it's take it over, it's yours.
Conan, do you know... Take it over, it's yours.
Ja, es sind ja eigentlich Freunde.
Na, er ist ganz Gentleman.
Ja, ja, ja.
Und er sagt, it's yours. Und er sagt auch, er will nicht, dass nochmal sowas passiert wie zwischen ihm und Letterman damals. Und Conan hat sich auch immer sehr dankbar gegenüber Jay Leno gezeigt.
I'd like to say something about Mr. Jay Leno. Jay Leno is from day one, has called me constantly and offered his support. Every night at the end of the Tonight Show, Jay Leno says, stay tuned for Conan O'Brien. He has done that since 1993. I owe that man a great deal.
Ja, also sie ownen sich alle gegenseitig a great deal und alle sind immer die Besten.
Ja, ja, und
pudern
sich den Arsch.
Bestimmt. Leno war aber eigentlich immer noch mega erfolgreich, also objektiv gesehen. Hätte man den nicht gehen lassen müssen. Sie wollten halt nur Conan halten und haben dann versprochen, in 5 Jahren ist es soweit. Und weil es diesen Vertrag halt gab, sollte Conan 2009 übernehmen. Und jetzt ist Folgendes passiert. Leno geht raus aus der Tonight Show, Conan geht auf die Tonight Show drauf und Letterman läuft jetzt parallel zu Conan. Und die Sendung, die nach der Tonight Show lief, die Late Night, die erst Letterman hatte und dann Conan, hat dann Jimmy Fallon bekommen. Ebenfalls junger Typ aus dem SNL-Cast, auch nicht sonderlich politisch.
Das ist der, der immer so peinlich lacht.
Genau, der hat sich aus allem rausgehalten und gesagt, ja, two of my heroes, two of my friends, pipapo. Jimmy Fallon ist... Jimmy Fallon ist die Schweiz, der hat da irgendwie ruhig nach Conan sein Ding gemacht.
Hat sich die Haare gegelt.
Genau, und konnte sich aber ab jetzt folgende Situation angucken. Denn die Tonight Show mit Conan lief leider nicht so gut. Hat die Erwartungen des Senders NBC nicht erfüllt. Man weiß nicht warum. ExpertInnen-Meinungen sagen, dass er vielleicht nicht so massentauglich war wie Jay Leno. Hat ja auch jetzt einige Jahre Late Night schon auf dem Buckel, darf man ja nicht vergessen. Der war ja jetzt gar kein junger Wilder mehr. Der hat ja irgendwie über 10 Jahre da nach Jay Leno auf dem Sendeplatz verbracht. Jay Leno war ja eigentlich seit diesem Hugh Grant-Ding immer stärker als Letterman. Aber jetzt auf einmal im Rennen wurde Letterman wieder viel stärker, weil die Tonight Show mit Conan nicht so gut lief. Und NBC wurde wieder mal nervös und hat folgenden Move gemacht. Sie haben eine neue Show erfunden, um Jay Leno beim Sender zu halten, den sie auch nicht verlieren wollten, die Jay Leno Show. Denn Jay Leno wiederum hat ein Angebot von einem noch ganz anderen Sender, nämlich ABC und auch von Fox. Und da hat eben NBC auch schnell eine neue Show aus dem Boden gestampft.
Das ist wie Zellteiler, wirklich.
Ja, Jay Leno auf NBC, auch eine Late Night, sehr ähnlich zur Tonight Show. Und die lief auch nicht so gut. Die lief direkt vor Conan, vor der Tonight Show jeden Abend, die ja auch nicht so richtig lief. Und jetzt war eben Jay Lenos Show auch kein Hit und deswegen auch kein guter Vorlauf zu Conan. Stichwort Audience Flow. Kennen wir ja auch aus unserem Job, dass man da häufig drüber redet, vor und nach welcher Sendung läuft man.
Werden da die ZuschauerInnen mitgenommen, genau, von dem einen Thema zum nächsten, von der einen Sendung zum nächsten und so weiter.
Ist das gut für die Quote und so weiter. Und die Jay Leno Show schien kein guter Lead-In zu sein für Conan. Und nach einiger Zeit wurde NBC richtig nervös und sie haben einen weiteren Move angekündigt. Sie wollten die Jay Leno Show jetzt auf den Tonight Show Sendeplatz von Conan verschieben. Du musst
Warte,
dir vorstellen,
jetzt muss ich mitkommen.
Wir haben also, die Jay Leno Show, danach die Tonight Show mit Conan auf dem Platz, wo sie immer war und danach Jimmy Fallon auf seiner alten Show. Und jetzt wollten sie sagen, Jay Leno schieben wir jetzt auf den Tonight Show Slot. Und die Tonight Show liegt aber seit Johnny
Carson.
Johnny Carson. Auf,
der da noch gelebt hat oder war der da schon lange
weiß
tot?
Ich nicht. Aber die lag schon immer da auf 11:30 p.m.
Ah, das haben sie jetzt das erste Mal verschoben.
11:35. Die sollte verschoben werden.
Dammbruch im
Late Night
Game.
Und das war ein Skandal. Ich habe ja am Anfang erwähnt, was das für eine Legacy ist, die Tonight Show. Und das kann man nicht machen. Das ist eigentlich Gesetz. Die Tonight Show läuft um 11:30 p.m. Das ist so wie bei uns die Tagesschau.
Wird nicht verschoben.
Da wird nicht verschoben. Es hätte zur Folge gehabt, dass auch die Late Night mit Jimmy Fallon natürlich auf nach 1 Uhr nachts irgendwann am nächsten Tag geschoben wurde. Lirum Larum, Conan hat gesagt, mache ich nicht. Das würde die Tonight Show kaputt machen. Das wäre das Ende des Formats und er hat sich in diesem Late-Night-Krieg quergestellt, hat sich geweigert. Die Grundsituation ist ja auch eh schon spicy. Jay Leno, der eigentlich gekickt wurde aus seiner Show, wie gesagt, sehr wohlwollend gekickt, nimmt sich jetzt den Sendeplatz direkt vor dieser Show, aus der er rausgeschmissen wurde, aus der Tonight Show und hätte jetzt gerne wieder seinen alten Sendeplatz zurück.
Mit der neuen Show.
Mit der neuen Show, den Sendeplatz der Show, aus der er rausgekickt wurde für Conan. Und das wäre passiert, aber Conan hat sich, wie gesagt, quergestellt und hat einen offenen Brief veröffentlicht. Die People of Earth. Ansprache. Conan hat ein bisschen hochgehangen, hat geschrieben, People of Earth. In the last few days I've been getting a lot of sympathy calls und so weiter und so fort. Und darin hat er eben gesagt, die NBC-Executives, die wollen diese Tonight Show verschieben. For 60 years the Tonight Show has aired immediately following the late local news. I believe that delaying the Tonight Show into the next day will seriously damage what I consider to be the greatest franchise in the history of broadcasting. Er hat alle Geschütze aufgefahren und hat es abgewendet. Er will es nicht tragen, dass diese Show kaputt gemacht wird. Und das hat wiederum eine absurde Welle losgetreten. Der Late-Night-Krieg zwischen Leno und Letterman aus den 90ern war ja schon huge in den Medien. Es war ein Riesenthema und wurde sehr hoch gejazzt. Deswegen haben jetzt alle Medien nur zu gerne sich auf diese neue Spicy-Situation draufgesetzt und haben alle die Verbindung gesehen zu damals. Letterman natürlich hat sich da komplett draufgesetzt und sehr genüsslich von CBS aus beobachtet, wie Leno wieder zuschlägt. Ihm hat er damals schon seine Tonight Show weggeschnappt und jetzt versucht er Conan O'Brien seinen Sendeplatz zu klauen. Alle haben drauf gewartet. Was sagt Letterman dazu? Und da hat er sich auch zu so einer laid-back, iconic Line hinreißen lassen.
Well, ladies and gentlemen, once again, I did not get the Tonight Show.
Again! Passed over again.
Steht er natürlich komplett drüber, hat er seine erfolgreiche Late-Night-Show. Könnte man denken, aber dieser Krieg, der da jetzt ausgebrochen ist, wie die sich gegenseitig gepiesackt haben, öffentlich, in ihren jeweiligen Late-Night-Shows, ist schon besonders. Hier, guck mal, zum Beispiel spricht Letterman hier über Jay Leno und er geht da wirklich in so einen Kindergarten-Nach-F-Modus und erwähnt auch das Kinn, was du gerade erwähnt hast.
You can have the Tonight Show in 2009, was that what they said you could have it?
Yes, it was.
And so they went to Jay, Big Jaw Leno, and they said, Jay, we're taking your show away from you.
Yes.
And Jay said, yeah, okay, that's pretty good. Right.
Also das war der Modus, wenn Letterman über Jay Leno gesprochen hat. Letterman komplett auf Conans Seite, er ist anti-Leno, er ist pro-Conan. Letterman war sehr laut in diesem Late Night War, in diesem zweiten, hat diesen Krieg schön von der Seitenlinie angefeuert.
Nur mit abfälligen Kommentaren.
Ja, genau. War auf der Seite von Conan scheinbar. Also am Ende wollte er eigentlich natürlich von der Seitenlinie aus anstacheln und diesen Streit wiederum für sich ownen, weil wir reden hier von Männern, die beruflich von der Seitenlinie Leute ankacken.
Es ist natürlich absolut peinlich und irgendwie total merkwürdig, aber ich muss sagen, ich habe so einen Softspot für diese Egoman-Männer, die sich dann mit kleinen Witzchen gegenseitig in die Parade fahren. Ja. Ich habe auch manchmal, lade ich mir dann so YouTube-Videos runter, auch im deutschen Bereich, wenn dann so Thomas Gottschalk und Harald Schmidt und Stefan Raab, die sich alle kappeln in unterschiedlichsten Sendungen, schneide ich mir die zusammen und dann gucke ich das so in
Schneidest du selber zusammen?
Ja, ja klar, da gibt es ja in Deutschland nicht so diese Supercut so viel. Mache ich selber, aber nur für mich.
Okay. Guck
ich mir das an.
Schön. Dieser Streit hat so große Wellen geschlagen, also diese Rede von Conan vor allem, dass sich online eine Bewegung entwickelt hat. Ein Pro-Conan O'Brien-Movement. Leute haben sich solidarisiert mit Conan O'Brien. Hashtag I'm with Conan. Team Coco.
Mein Gott.
Also es geht eigentlich um Machtspiele zwischen Multimillionären und um Sendeplätze im US-Fernsehen. Aber es war auch eine Zeit einfach, in der Late Night noch riesig bzw. riesiger war als heute und Menschen einfach daran Anteil genommen haben. Und plötzlich hat sich ein Team Coco-Movement ergeben in den USA. Es gab Bilder von Conan im Stil von diesen, weißt du, diese Obama-Plakate. Er wurde als Held, er wurde als Märtyrer gefeiert. Conan O'Brien. Heute geht es darum, welche Late Night schafft es überhaupt noch? Welche Late Night wird nicht abgesetzt? Das ist heute der Struggle. Aber damals stand es einfach nie zur Debatte. Late Nights waren gesetzt und es ging nur darum, wer übernimmt die voneinander. Es ging nie darum, ob die überhaupt weitergehen. Es gab auch sehr viele erfolgreiche Parallel. Jimmy Kimmel zum Beispiel, den wir anfangs erwähnt haben, war auch parallel. Der hat sich übrigens auch solidarisiert mit Conan und war Anti-Leno. Und da
eigentlich sind alle eher pro Conan.
Eigentlich ja. Da gibt es auch noch eine ganz interessante Szene. Jimmy Kimmel war nämlich in dieser Zeit mal zugeschaltet in Jay Lenos Show in einem Segment, wo Leno Gästen ganz viele Fragen stellt. Und es war eigentlich vereinbart, dass sie über diese Conan O'Brien Situation reden, über diesen Krieg. Mhm. Darauf war Jimmy Kimmel eingestellt. Und dann hat Leno aber auf einmal ganz andere Fragen gestellt, ganz harmlose Fragen, die gar nichts mit Conan zu tun hatten. Was dazu führte, dass Kimmel sich instrumentalisiert gefühlt hat. Also Kimmel dachte, naja, Leno will mich einfach mit meinem Gesicht hier in seiner Sendung haben, damit es so aussieht, als wäre Jimmy Kimmel Team Jay Leno. Also Leno hat mit den harmlosesten Fragen ihn befeuert, um ihn da irgendwie am Laufen zu halten. Und Jimmy Kimmel hat aber angefangen, auf diese belanglosen Fragen so zu antworten, dass es immer mit Conan O'Brien zu tun hat, um die Ecke. Und da sind wir bei einem weiteren iconic Moment in Popkultur und in diesem Krieg. Leno fragt nämlich Kimmel, was ist der beste Prank, den du je gemacht hast?
The best prank I ever pulled was, I told a guy that 5 years from now, I'm going to give you my show. And then when the 5 years came, I gave it to him and then I took it back almost instantly.
Wow.
It was hilarious.
Ja, das konnte Jay Leno dann nur charmant weglächeln.
Sowas freut mich.
Das war huge. Also Conan ist diese Solidaritätswelle geritten, wobei auch, ich glaube, Jerry Seinfeld zum Beispiel hat gesagt, Conan soll sich nicht so anstellen, meine ich im Hinterkopf zu
der
haben.
Der fuckt mich auch manchmal ab, muss ich sagen. Der hat so eine komische Drübersteher-Mentalität immer mit so, ich weiß, wie das Leben funktioniert als Millionär mit meinen teuren Autos.
Und wir haben gerade schon gehört, I took it back from him. Es ist nämlich tatsächlich dazu gekommen, Conan hatte Januar 2010 schon eine Krisensitzung mit NBC und die Show war erst 2009 erst gestartet. Ergebnis, Conan sollte tatsächlich raus aus der Tonight Show. Das ging schnell. Dafür hat er eine riesige, millionenschwere Abfindung bekommen für sich und sein Team, um die auch zu halten. Und er durfte aber im Gegenzug 8 Monate lang nicht im Fernsehen auftreten. So eine Art TV-Sperre hat er auferlegt bekommen. Er hatte noch ein paar Folgen Tonight Show offen, die durfte er noch abfeiern sozusagen. Und nach dieser Einigung, eine Woche oder so war er noch auf Sendung, nachdem er erfahren hat, dass er rausfliegt, und die hat er genutzt. Er hat in jeder Show ein Segment gemacht, ich verbrate grundlos NBC-Geld als Sketch. Robin Williams hat in Conans Sendung einen Fuck You NBC-Song gesungen und mit Steve Carell hat er so eine Art Mitarbeiterabschlussgespräch in seiner Sendung geführt.
Did anything trigger your decision to leave?
Yes, kind of, yeah.
Ja. Everything smiles and charms. Dann hat Conan noch eine bewegende Abschiedsrede gehalten und dann war es vorbei. Insgesamt nur 9 Monate war er Moderator der Tonight Show und nach 16 Jahren hat er dann NBC verlassen. Und was ist jetzt wohl mit der Tonight Show passiert? Richtig, Jay Leno hat sie tatsächlich zurückbekommen. Trotz der Widerstandsbewegung. Ja, er hat sich quasi zurückgesneakt auf Umwegen.
Ja, mit Intrigen.
Ja, und die hat er dann noch 4 Jahre moderiert, bis 2014, und sie dann an Jimmy Fallon wiederum übergeben, der sich ja die ganze Zeit eher rausgehalten hat und am Ende davon profitiert hat, weil er einfach neutral war und hat dann dieses Late-Night-Flaggschiff Tonight Show ausgehändigt bekommen. Und bis heute hat er die. Und die Late-Night, die dadurch frei geworden ist, weil Jimmy Fallon auf die Tonight Show gegangen ist, die hat dann Seth Meyers übernommen und moderiert sie bis heute. Da waren wir auch schon mal im Publikum, da haben wir Kesha gesehen.
Ja, stimmt, als sie von ihren Geistern
erzählte. Die haben wir schon mal live. Beeindruckend. Ja, und damit wäre eigentlich der zweite Late-Night-Krieg eigentlich vorbei gewesen. Aber dann hat Letterman noch was ganz Weirdes gebracht. Er hat nämlich im Februar 2010, also da war Conan gerade abgesägt, hat Letterman eine Super Bowl-Werbung geschaltet für seine Show, die Late Show, wo er ausgerechnet mit seinem Erzfeind Jay Leno und Oprah Winfrey auf der Couch sitzt und Fernsehen guckt.
This is the worst Super Bowl party ever.
Now, Dave, be nice.
Oh, he's just saying that because I'm here.
No, he's just saying that because I'm here.
In welche Abgründe bewegen sich Leute für Promo und Provokation? Das habe ich bis heute nicht gecheckt, was das soll.
Ja, aber du weißt wahrscheinlich auch nicht, wie viel er dafür bekommen hat.
Ja, das klar.
Das muss ja unglaublich viel gewesen
sein. Natürlich, unglaublich viel. Also für Kohle ist schon klar. Aber das ist der erste gemeinsame Auftritt von Leno und Letterman nach diesem ganzen Krieg überhaupt. Und da sitzt er mit seinem Erzfeind auf der Couch und um diesen ganzen Hustle, da diesen ganzen Krieg nochmal für sich zu nutzen und davon zu profitieren.
Und F ging auch nochmal nach in diesem Sketch, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe.
Ja, genau. Und Oprah sitzt auch mit dabei, mit der er irgendwie auch Beef hatte, Letterman. Also das ist irgendwie eine einigermaßen komische Konstellation. Also einfach nur versucht, da noch einen draufzusetzen. Und komischerweise, ein Jahr nachdem Jay Leno aufgehört hat, die Tonight Show abgegeben hat, hat 2015 auch Letterman seine Karriere beendet. Was einfach so wirkt, als wollten sie es einfach beide nur lange genug aushalten, bis der andere weg ist. So ein Elefantenrennen irgendwie am Ende noch gemacht. Also man weiß nicht, ob es so war, aber Letterman hat nach Leno aufgehört mit seiner Show, der Late Show. Und die, hast du eben schon gesagt, wurde dann an Stephen Colbert übergeben, der leider vor ein paar Wochen abgesägt wurde. Bei Colbert wittert man da ja politische Gründe, weil Colbert auch sehr anti-Trump ist. Und bei Jimmy Kimmel war es sehr offensichtlich, dass es politische Gründe hatte, eben für diese Äußerung. Und damit ist der ewige Kreis der Late-Night-Männer der USA geschlossen. Es gibt sogar Bücher und einen Spielfilm über den Krieg zwischen Leno und Letterman, der heißt The Late Shift, habe ich nicht gesehen. Könnt ihr mal sagen, falls ihr den gesehen habt, wie ihr den fandet, wo es eben um diesen Fernsehkonflikt ging in den early 90s. Ach so, wie es mit Conan weiterging, muss ich noch sagen. Der war ja erstmal 8 Monate lang Fernsehverbot, was irgendwie wild ist, hat sich stattdessen auf Twitter ausgebreitet und ist auf eine Live-Tour gegangen durch die USA, The Legally Prohibited from Being Funny on Television Tour, und hat danach eine Show auf TBS bekommen, noch ein weiterer Sender. Eigentlich ein Downgrade, aber hatte weiterhin viele Fans und die Show lief sogar bis 2021. Also, viele Männer-Egos, viele gegenseitige Intrigen und Sticheleien rund um dieses Flaggschiff Tonight Show. Und es waren ja wirklich fast ausschließlich nur Männer bis hierher. Aber einen kleinen Fun-Fact habe ich noch. Wenn man jetzt denkt, die Männerdomäne Late Night wurde von Männern erfunden, zum ersten Mal gemacht und gehostet, stimmt es so eigentlich gar nicht. Es gab nämlich eine Frau namens Faye Emerson, die hatte die Faye Emerson Show, eine 15-minütige Show, die von 49 bis 51 lief nach 11 Uhr. Da hat sie politische Interviews geführt. Sie hat gesungen, sie hat performt und sie hat Comedy gemacht. Eigentlich alles, was wir heute kennen als klassische Late Night. Und wenn man so will, dann war das eigentlich die erste Late Night im US-Fernsehen, die komplett totgeschwiegen wird. Und es ist immer Johnny Carson, Tonight Show.
Guck mal, das Erste, was ich gesagt habe, war Johnny Carson. Ja. Und selbst da habe ich schon noch 2 andere Männernamen unterschlagen.
So, und ich habe das Gefühl, dieser eher unbekannte Fakt der war dann nochmal sehr wohltuend für mich. Und das klingt nach einem extra Rabbit Hole für wann anders, die Faye Emerson Show.
Da muss ich jetzt mal reingucken. Gibt es da Ausschnitte auf YouTube bestimmt?
Ich muss mich da jetzt erstmal reingraben, weil es klingt wirklich.
Jetzt haben wir die Männer erstmal abgearbeitet.
Die Männer sind jetzt erstmal fott.
Die sind jetzt erstmal fott. Ja. Dann können wir uns demnächst mal um die Late-Night-Segmente von Frauen kümmern.
Ja.
Ja, aber vielen Dank. Also ich habe da vieles tatsächlich schon in etwa gewusst. Ich wusste, da gibt es diesen Streit, aber bei weitem nicht so detailliert.
Er geht lange zurück.
Ja, es ist wirklich toll.
Es war heute sehr, sehr, sehr kleinteilig und sehr Comedy-esque.
Ja. Und so in Kleinteilen gibt es ja in Deutschland auch. Also man hört ja dann auch so im Medien-Köln dann auch so Geschichten von Leuten, deren Namen wir jetzt natürlich nicht nennen. Ich sag mal so, die sich dann um so Granini-Säfte gestritten haben und dann im Schrank versteckt haben und sowas. Ich sag jetzt nicht, um wen es geht, aber sowas gibt's auch. Leute, die vielleicht zusammen eine Show moderiert haben und da dann miteinander so Streit hatten.
Alleine dieses ganze Hin und Her.
Um so Granini-Säfte, dann haben sie sich im Schrank versteckt und dann haben sie sich gegenseitig diesen Saft verboten und lauter solche Sachen.
Ja,
toll.
Könnt ihr mal versuchen rauszufinden, um wen. Alleine dieser ganze Krieg mit Raab und Puffpaff um diesen Sendeplatz
toll.
Hin und her ist ja ähnlich.
Könnte ich mich reinlegen.
Wir haben es besprochen, Elton mit seinen 1000 Shows, wo der da hin und her geschoben wird. Natürlich haben wir sowas auch im Kleinen, aber das ist jetzt eben hier ja historisch. Und damit schließe ich jetzt erstmal meine Late-Night-Tabs für diese Woche. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Wir empfehlen euch heute nämlich noch den Doku-Podcast Nicht mehr mein Land von Ali Gutsfeld. Da hören wir doch am besten einfach mal rein.
Ich bin auch gerade mit den Tränen am Kämpfen, dass die wenigstens hier hinkommen können. Das finde ich sehr schön.
Ich kann mich noch sehr gut an den Sommer 2015 erinnern. Ich hatte damals das Gefühl, dass sich Deutschland entschieden hat, ein anderes, ein besseres Land zu werden.
I'm very happy.
Und dann, naja.
Wir werden sie jagen!
Für uns ist völlig klar, dass Adolf Hitler ein Linker war.
10 Jahre später ist Deutschland wirklich ein anderes Land geworden. Aber nicht so, wie ich damals dachte. Wie sind wir hier gelandet? Wie wurde aus Herzlich Willkommen Haut wieder ab? In diesem Podcast rede ich mit Menschen, für die sich alles verändert hat seit dem Sommer 2015. Welche Partei sie wählen? Mit wem sie feiern?
Der war ja immerhin Geheimdienstchef. Das ist ja wie aus dem Roman.
Wovon sie träumen.
Dass ich als der ich bin, mal von jemandem geliebt werde.
Und vor wem sie Angst haben.
Ich habe gesagt, du, vielleicht habe ich bald keinen deutschen Ausweis mehr.
Aber dann bin ich an meine Grenzen gekommen. Und stand plötzlich vor einer ganz anderen Frage. Ist das hier noch mein Land? Ich bin Ali Gutsfeld. Und das ist Nicht mehr mein Land. Nicht mehr mein Land findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Cross-Promo Ende. Ja, und wenn ihr zu Hause offene Tabs habt und Rabbit Holes in die reingefallen seid, dann schickt ihr uns doch gerne zu. Darüber freuen wir uns immer und die sind dann auch regelmäßig Thema hier bei uns in den HörerInnen-Folgen
eurer
Nachrichten.
Nächste Woche haben wir mal wieder eine HörerInnen-Folge.
Das können wir nächste Woche eigentlich mal wieder machen.
Nächste Woche direkt, ja. Warum denn nicht?
Ja, warum nicht? Also schreibt uns gerne, ihr erreicht uns per Mail zum Beispiel unter toomanytabs@ndr.de. Miguel, würdest du noch die Socials durchgeben?
Und zwar heißt du da überall @caroworps und ich @miguelr_aus_a.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Hört doch bitte unseren Song. Streamt den, was das Zeug hält.
Kauft Tickets für
gerne
die Tour.
Gerne auf Repeat den Song streamen. Und kommt zur
Heavy
Tour.
Rotation.
Yes. Kommt zur Tour vorbei. Da haben wir am Anfang haben wir ja schon gesagt. Wisst ihr eh, guckt einfach auf der Seite, wo es noch Tickets gibt. Wir freuen uns auf euch.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TLZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ, Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR, Johanna Leuschen.
Redaktion NDR, Max Roloff und Sascha Sommer. Musik, Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs.